Diese Sendung ist allen gewidmet, die ihr zuhören. Doch der Autor möchte sich, ehe er sein Notizbuch aufschlägt, bei denen bedanken, die ihm halfen, seinen großen Reiseplan zu verwirklichen. Vor allem bei den Pan American World Airways, mit deren Clippern er um die Erde flog.
Mit diesen Worten beginnt eine Reise um die Welt, die uns in 171 Minuten das Hören und Staunen lehrt. Über den gestirnten Himmel über uns und die endlosen Wüsten, die bewohnten und unbewohnten Landstriche der Erde und nicht zuletzt über den Menschen selbst, der diesen sonderbaren Stern bewohnt. Unerhört ist dieses Reiseabenteuer, das zugleich Weltreise und Zeitreise ist, auch heute noch, über 60 Jahre später. Der Autor und Weltreisende ist Ernst Schnabel, der legendäre Rundfunkmann, Reporter, Schriftsteller, dessen Zeithörspiele und Feature bis heute Meilensteine der Radiogeschichte sind. Am 3. März 1951 startet er zu seinem Flug um die Erde. Die Erledigung der behördlichen Formalitäten haben 3 Monate in Anspruch genommen. Er ist gegen 99 Krankheiten geimpft worden, einschließlich der Pest. Und Ernst Schnabel ist der erste Deutsche nach dem Krieg, dem es gelingt, einen solchen Plan zu verwirklichen. Die Stationen seiner Reise sind Beirut, Kalkutta, Hongkong, Tokio, Honolulu, San Francisco, Chicago, New York. Nach 9 Tagen landet Ernst Schnabel wieder in Hamburg. Nicht einmal 4 Wochen später sind die Originalaufnahmen geordnet und geschnitten, ist das Manuskript geschrieben und das nahezu 3-stündige Werk produziert. Interview mit einem Stern heißt das Stück, das wir Ihnen in diesem Monat als 4-Teiler auf unserem Dienstags-Hörspielsendeplatz präsentieren. Heute Ernst Schnabel, Interview mit einem Stern, 1. Teil.
München, den 6. März, 22.53 Uhr.
Neuschnee ist gefallen. Er schimmert unter den Straßenlaternen. Die Temperatur ist ein wenig über Null. Und die Luft ist voll Tauwasserrieseln. Die Zwiebeltürme der Frauenkirche stehen schwarz im samtblauen Sternenhimmel. Eine schöne Nacht. Kein Mensch hat Lust, schlafen zu gehen.
Aber Billy sagte, es wäre doch besser gewesen, von London aus zu starten. München sei ein Risiko. Er roch die Luft. München sei nun einmal eine unsichere Ecke und das Wetter hänge an einem Haar. Er würde sich jedenfalls nicht wundern, wenn die Maschine im letzten Augenblick noch vorbeiflöge, ohne zwischenzulanden.
So standen sie seit 10 Minuten auf dem Lehnbachplatz. Billy und der andere. Der hatte seine beiden Koffer in den Schnee gestellt und das Herz schlug ihm im Halse. Er sagte nichts, während Billy redete. Aber zuletzt stieß er Billy in die Seite und sagte doch etwas. Da ist sie ja.
Und da war sie. Ein feiner, summender Ton ging plötzlich durch die Luft. Und dann zogen Blinklichter, weiß und rot, zwischen den Sternen hindurch und senkten sich sacht.
Und der andere sagte, na, Billy?
Und Billy sagte, Glück gehabt.
Aber das Haar, an dem das Wetter hing, ist doch noch gerissen. Sie sprangen ins Auto und sausten nach Riem hinaus. Billy steuerte und der andere saß im Rücksitz, umarmte seine Koffer und hielt die Luft an, als es losging. Als plötzlich die erste weiße Nebelhand quer über die Chaussee hinweg nach ihren Scheinwerfern griff.
Billy drehte sich um und grinste.
Die weiße Geisterhand zog sich zurück. Aber sie kam wieder. Und nach 3 Minuten stand der Nebel wie eine frisch gekalkte Wand vor ihrem Auto. Billy nahm den Fuß vom Gashebel.
Aber noch hatten sie ein wenig Glück. Ein Jeep überholte sie. Am Steuer saß vermutlich ein Hellseher, dem machte der Nebel nichts aus. Und sie klemmten sich hinter sein rotes Schlusslicht und erreichten den Flugplatz 11:15.
Dennoch hat der andere, der mit den beiden Koffern, der verreisen wollte, diese Nacht nicht über den Balkan verbracht, sondern in einem Münchner Hotelbett. Dort saß er mit gesenktem Kopf.
Grün vor Ärger wegen des Nebels.
Weiß vor Erschöpfung. Denn er hatte 2,5 Monate lang mit verschiedenen Konsulaten verhandelt.
Die Brust durchbohrt von vielen Injektionen, denn man hatte ihn gegen 99 Krankheiten geimpft, einschließlich der Pest, von der er eigentlich angenommen hatte, sie sei nur eine Erfindung surrealistischer Schriftsteller.
Kurzum, er saß im Bett und ließ den Kopf hängen. Aber dann raffte er sich auf, griff zum Nachttisch, wo sein Bleistift und das Notizbuch lagen, schlug es auf, malte eine 1 über die erste Seite, schrieb das Datum darunter und notierte:
Erstens,
Noch immer in München. Der Start wurde auf morgen verschoben.
Zweitens.
Aber das Flugzeug habe ich schon gesehen. Eine große, viermotorige Constellation, die stand silbern im Schnee und Nebel, von allen Scheinwerfern des Flugplatzes angestrahlt, und ihre Flügel warfen große, schwarze Schatten in die Luft. Am Bug steht ihr Name, Clipper Goldenes Vlies, und darüber, den ganzen Rumpf entlang, Pan American World Airways. Jedes Mal, wenn sich einer der Scheinwerfer auf dem Dach des Flugplatzgebäudes ein wenig bewegt, flammt ein weißer Blitz über die geschwungenen Aluminiumflächen hin. Das ganze Ungeheuer ist dreimal so hoch wie ein Elefant und länger als ein Walfisch. Es ist schwerer als 50 Autos und so stark wie ein 10.000-Tonnen-Dampfer und stand dennoch hier im tastenden Scheinwerferlicht und all dem lauernden Nebel graziös, makellos und geheimnisvoll wie ein Einhorn. Ich hasse diese Leute, die sich immer Icarus-Sprüche in die Stammbücher schreiben, aber über die Technik jammern, wenn sie nur ein Flugzeug hören. Die Postkutschen waren auch keine Engelswiegen. Lesen Sie doch nach, bei Maupassant. Billy hat indessen den Piloten aufgestöbert, der hatte schlechte Laune und sagte, wenn dieser lause Nebel wenigstens eine halbe Stunde früher gekommen wäre, dann hätten wir nicht zu landen brauchen und wären schon halbwegs in Konstantinopel. Ich fügte hinzu, aber ohne mich eben. Der Pilot wollte schon etwas sagen, aber Billy kickste ihn in die Seite, denn er ist von Berufs wegen für die Beziehungen der Pan American zur deutschen Öffentlichkeit verantwortlich und der Meinung, dass man keinem Passagier die Laune verderben dürfe. Auch die Schadenfrohe nicht.
Drittens.
Nachzutragen wäre noch, der Flug Hamburg-Berlin-München gestern verlief glatt und schnell. In Hamburg war es kalt, aber es lag kein Schnee mehr. Und als wir über Holstein flogen, lag doch über den Feldern und Knicks eine zarte, grün-goldene Ahnung von Vorfrühling. Meine Mitreisenden kamen direkt aus New York. Sie wollten zur Leipziger Messe. Sie schauten angestrengt durchs Fenster und waren gespannt, bis plötzlich einer rief, jetzt sind wir drüben. Und da waren wir wirklich drüben und alle waren ein wenig enttäuscht, dass man den eisernen Vorhang nicht doch sehen kann. Aber man sieht ihn wirklich nicht. Drüben hat es nur geschneit, das ganze Land war weiß überzuckert, die Hügel eingeebnet, eine Windmühle drehte sich. Es ging auf Mittag und aus den Schornsteinen eines mecklenburgischen Dorfs stieg senkrecht der Rauch, 3 Dutzend straffe blaue Fäden, die sich in halber Höhe in einem Knäuel zusammenfanden. Über diesen mecklenburgischen Mittagsrauch kam ich mit meiner Nachbarin ins Gespräch, einer älteren Frau aus Cleveland, wie sie später herausstellte. Die gehörte auch zu der amerikanischen Messeparty. Sie hatte ein einfaches Konfektionskostüm an und ein buntes Federhütchen auf und war recht aufgeregt. Wahrscheinlich merkte sie gar nicht, dass sie unaufhörlich ihre roten, verarbeiteten Hausfrauenhände rang, während sie zum Fenster hinausschaute. Als sie den Rauchpilz über dem Dorf gewahrte, rief sie aus,
How lovely! Wie ein Strickstrumpf, isn't it?
Und kaum hatte sie es ausgesprochen, da begannen auch schon ihre Hände zu stricken. Sie griffen nach unsichtbaren Nadeln, ihr rechter Zeigefinger benahm sich, als führe er den Faden, und dann ging es los, 2 links, 2 rechts, 2 links. Übrigens sagte sie wörtlich, wie ein Strickstrumpf. Und wie wir nun miteinander ins Gespräch kamen, da steckte ihr ganzes Amerikanisch voll deutscher Brocken. Und je länger sie es sprach, umso mehr wurden es, und zuletzt sprach sie überhaupt Deutsch und durchschoss es nur immer wieder mit einem Lovely und You know und Well, well. Indessen ging der Reiseleiter der Party herum und verteilte Messevorschriften unter seinen Schutzbefohlenen. Vielfach gefaltete Blätter, ganze Paternoster aus Paragraphen. Außerdem gab er bekannt, dass man den Zimmernachweis in der Osthalle des Leipziger Hauptbahnhofs finden werde. Meine Nachbarin fragte mich erregt,
Was hat er gesagt?
Ich wiederholte es.
Are you sure?
Ich war sure.
Vom Visum hat er nichts gesagt?
Nein.
Ich habe nämlich mein russisches Visum noch nicht, nur die Messeerlaubnis. Und ich will doch nach Halle zu meiner Schwester noch, die habe ich seit 22 Jahren nicht mehr gesehen.
Und dazu brauchen Sie ein Visum?
Surely, von Leipzig nach Halle. Ist ja alles Politik, isn't it?
It is. Als Berlin in Sicht kam, ließ sie kein Auge mehr vom Fenster
und wie wir über den struppigen Ruinen der Innenstadt kurften, murmelte sie:
My Lord, my Lord, du meine Güte.
Ich beugte mich vor, um auch etwas sehen zu können. Da sagte sie nahe an meinem Ohr:
Daran hatte ich im Moment gar nicht mehr gedacht. You know?
Well. In Tempelhof sagte sie mir Goodbye und wünschte mir alles Gute. Und auch ich wünschte ihr alles Gute, vor allem für das russische Visum von Leipzig nach Halle. Und dann stieg ich um in den Clipper nach München, wo ich um 14.45 Uhr pünktlich eintraf.
Viertens.
Aber an dieser Stelle ließ der Schreiber in seinem Münchner Hotelbett den Bleistift sinken und schaute nach der Uhr. Sie zeigte auf 3. Und da man ihm gesagt hatte, man werde ihn um 8 Uhr wecken, stand er auf, nahm eine Tablette aus seinem Koffer, trank ein Glas Wasser darauf, legte sich wieder ins Bett und löschte das Licht. Aber nach einer Minute knipste er es wieder an und notierte doch noch etwas in sein Buch.
Viertens also,
es ist mir seltsam genug ergangen auf diesem Flug nach München. Als wir Berlin und den Autobahnring hinter uns hatten, begannen große Wälder. Die standen schwarz und mit roten Stämmen im gleißenden Schnee. Und die Havelseen kamen zugefroren, aber in der Mitte war das Eis vom Quellwasser durchbrochen. Kein Mensch weit und breit. Nur Wege mit vereisten Radspuren die Waldränder entlang. Und die Sonne streifte blaue Schatten von den Bäumen und warf sie lang auf den Schnee, weit über die Wege hinaus. Kein einziger Mensch. Ein großes Schneepanorama ohne Menschen. Da ist es mir in den Sinn gekommen. Mein Gott, dachte ich, du wirst in diesen 10 Tagen, die nun kommen, die ganze Welt aus diesen Flugzeugfenstern sehen. Aber keinen Menschen. Die Erde wird von nichts bevölkert sein, als von Spuren, Fantasie und von deinen eigenen Erinnerungen. Was für eine seltsame Lage.
Und nun wirkte endlich die Schlaftablette, die er genommen hatte. Er legte den Bleistift weg, klappte das Schreibheft zu und drehte nun endgültig das Licht aus.
Den Abflug ihres Round the World Clipper, Flug Nummer 4, nach Istanbul bekannt. Die Passagiere werden gebeten, sich zur Maschine zu begeben. Dankeschön.
Drei Maschinen starteten dicht hintereinander. Sie schossen über das verschneite Flugfeld und hoben sich dann in den helllichten Himmel hinein wie 3 weiße Raketen. Aber während die erste und die zweite Maschine nach Osten und Westen abbogen, wandte sich der Clipper Goldenes Vlies in einer weichen Möwenkurve nach Süd und stieg, bis er mitten in der Sonne verschwand. Billy, der auf dem Flugplatz gestanden und ihm nachgeschaut hatte, musste sich plötzlich die Augen wischen. Es war nicht Rührung, was ihn übermannte, sondern nur das sengende Licht, aber er kam sich plötzlich vor wie jemand, der Zwiebeln geschnitten hat. Das ist keine würdige Lage für einen Mann. Deshalb setzte er den Hut auf und verschwand im Restaurant.
Dabei sah es heute Morgen noch düster genug um uns aus. Der Nebel hatte sich gehalten und ich schlief nach dem Wecken noch mal ein. Beim Frühstück machte selbst Billy nun ein betretenes Gesicht. Aber gerade als ich mein Ei aufklopfte, fing buchstäblich das Tischtuch zu brennen an. Im Fenster stand die Sonne. Ich griff nach den Koffern, der Autobus sauste durch die Straßen, der Grenzpolizist klatschte seinen Stempel in den Pass, die Stewardess knallte die Flugzeugtür zu und seit 11 Minuten, seit Mittwoch, den 7. März, 11.44 Uhr, bin ich unterwegs. Jetzt fängt die Welt an.
Nun, zunächst hieß die Welt noch Bayern, bald darauf aber Österreich, genauer gesagt die Kitzbüheler Alpen. Und über denen schlug das Goldene Vlies einen großen Kreis, um endgültig seine Reisehöhe von 5000 Metern zu gewinnen.
Wie sie zur Kurve ansetzten, verneigten sich die Alpen tief vor den Reisenden. Und als sie ihm zuletzt wieder ins Fenster stiegen, hatten sie sich gründlich verwandelt. Das waren keine Ausflugsziele mehr. Das war plötzlich ein ungeheures, giftig gleißendes Haifischgebiss mit Schneidezähnen, die gnadenlos den Himmel zerschlitzten, und tiefblauen Abgründen, in die man besser nicht hinunterschaute. Eine unmenschliche Sache.
Einen Berg ausgenommen. Der kam dem goldenen Vlies besonders nahe und zeigte einen gewissen humanen Zug. Eine Skispur zog sich seine steilen Hänge empor, haarfein, im mühseligen Zickzack. Und wie sie endlich den Gipfel erklommen hatte, wendete sie sich im spitzen Winkel um und schoss in einem einzigen schnurgeraden Zug quer über alle Serpentinen der Mühsal hinweg wieder zu Tal.
Unser Reisender öffnete sein Tagebuch, um einzutragen: Der Mensch ist ein seltsames Wesen.
Aber er hat den Satz nicht niedergeschrieben, denn es fiel ihm ein, dass diese Tatsache bereits bekannt ist.
Stattdessen gewahrte er, dass über dem Großglockner plötzlich ein zweites Gebirge stand. Wolken. Mächtiger noch als die Alpen. Das goldene Vlies rannte mitten hinein, ohne zu zerschellen, hob sich ein wenig, um sie von sich abzuschütteln, und 3 Minuten später zog es über der strahlend weißen Einsamkeit des Himmels dahin. Unser Reisender bedauerte die Störung, denn er hätte gern mehr von der Welt gesehen.
Aber schließlich gehört auch der Himmel zur Welt.
Von welcher Welt ist hier eigentlich immer die Rede?
25. Mit Anschluss nach Kairo, Mekka und Bagdad. An Kalkutta, Donnerstag, 20.15 Uhr. Anschluss nach Colombo und Mandalay. An Hongkong, Freitag, 11.10 Uhr. Anschluss nach Manila, Singapur, Australien und Hawaii.
Aha, das ist die Welt.
Nein, das ist nur der Fahrplan in der linken Rocktasche unseres Reisenden. Nur eine ihrer Ansichten. Eine zweite Ansicht der Welt hat er übrigens auf den Knien liegen.
Atlas. Enthalten 16 Karten. Norden oben, Süden unten, Russland grün, Amerika gelb, Meere blau, Deutschland rot. Nebst Anhang über Klimaverhältnisse, Ackerbauzonen...
Und das Vorwort enthält eine dritte Perspektive.
Die Erde, lateinisch Terra. Astronomisches Wahrzeichen, ein Kreis mit einem Kreuz obenauf. Die Erde ist der von uns bewohnte Weltkörper, der dritte Planet von der Sonne ausgezählt. Ihre Gestalt ist kugelähnlich, wie aus den runden Erdschatten bei Mondfinsternissen und anderem zu entnehmen ist und durch zahlreiche Erdumschiffungen bestätigt wurde. Geometrisch gesehen stellt sich die Erde als Rotationsellipsoid dar, das aber infolge gewisser Unregelmäßigkeiten...
Ist das die Welt?
Schauen Sie sich um. Sie werden fremde Sprachen hören, neue Gerichte essen, exotische Völker sehen, ruhmvolle Städte und die großen Panoramen der Kontinente. Sollten Ihnen die Beine ein wenig steif werden, so stehen Sie ruhig auf und gehen Sie im Gang spazieren. Er ist dafür da. Sie dürfen noch rauchen, aber bitte nur Zigaretten.
Und das ist auch die Welt?
Noch eine mögliche Perspektive. Es ist der kleine Ratgeber für Passagiere der Pan American, den unser Reisender auf seinem Platz gefunden hat.
Außerdem illustrierte Zeitschriften aus aller Herren Länder und die neuesten Tageszeitungen, die im letzten Hafen erhältlich waren.
Punkt. Man könnte das natürlich fortsetzen und die Stimmen der Philosophen zitieren. Die Stimmen der Dichter, Politiker, der Bauern bei der Frühlingssaat, der Dame vom Welt und der Fischer in der Südsee. Sie alle haben ihre eigene Ansicht von der Welt. Auch unser Reisender hatte auf seine Weise ihr Bild im Kopf. Denn er war lange Zeit Seemann gewesen und hatte während seiner Seemannsjahre die Welt einmal umschifft. In 204 Tagen. Und damals?
Damals war er auf einem Dampfer auf Trempfahrt. Sie kannten immer nur den nächsten Hafen. Der übernächste schon konnte an der unverhofftesten aller Küsten liegen. Sie sahen den hohen Himmel der Winternächte am Kap der guten Hoffnung, den eine mondweiße Wolkenschicht überdeckte, aufgebläht von einem eisigen Südwind. Das Südmeer, das Meer der Albatrosse und der großen Verlorenheit, rollte heran, schwarz, von bleichem Gischt überschäumt. Und sie sahen die Kupferberge von Peru im Abendrot brennen und die Venus, wie sie einen langen Silberstreif über den Indischen Ozean warf. Sie sahen die nächtliche Glutwolke über dem Vulkan Stromboli und die jährlich sich verändernden Riffe unter dem Vulkan Krakatau und die morgendliche Schneehaube auf dem Gipfel des Vulkans Orizaba in Mexiko. Jede Nacht hatte einen Horizont und jeder Tag einen neuen. Die überschnitten einander und einer gewann durch den anderen an Deutlichkeit, sodass zuletzt...
Kurz, mit den 204 Horizonten einer Erdumsegelung im Kopf saß unser Reisender im Flugzeug. Aber, um es vorwegzunehmen, es ist ihm merkwürdig ergangen während seines Fluges um die Welt. Seine Matrosenjahre und der Fahrplan in seiner Tasche, der Atlas und sein kosmografisches Vorwort und sogar die Tageszeitung, die die Stewardess für die Passagiere bereithielt, dies alles fand sich vor seinen Augen auf die überraschendste Weise zu einem Ganzen zusammen. Und hin und wieder hatte sich auch im Mittelgang des Clippers die Beine ein wenig vertreten. Entschuldigen Sie diesen Vorgriff auf kommende Ereignisse, meine Damen und Herren. Zurzeit war es noch nicht so weit. Der Clipper Goldenes Vlies war gerade über Agram dahingezogen. Unser Reisender schaute zum Fenster hinaus und schrieb dann und wann einen Satz in sein Notizbuch.
13.35 Uhr.
Es hält sich auf. Oder vielmehr, die Wolken haben sich aufgelöst. Der ganze Raum ist jetzt von einem durchsichtigen, wie von einem riesigen Holzfeuer aufsteigenden Rauch gefüllt. Er behindert die Sicht nicht, dieser blaue Rauch. Er tötet die Farben nur. Aber die Linien sind alle scharf gezeichnet bis zum Horizont hin. Der senkt sich nach Nordosten in die ungarische Ebene hinab. Und von dort kommt die Donau jetzt, schimmernd wie flüssiges Zinn. Lange, schmale Strominseln spalten sie auf, wie ein ungeheurer Muskelstrang, der manchmal Knoten bildet, dann wieder in einzelnen, starken Strängen weiterläuft. Man sieht ihm die Kraft an. Das ganze Land lebt davon. Denn die Gebirge ringsum sind karstig und in den Höhenlagen, wo sie den blauen Rauch halb durchstoßen, Terrakottafarben. Das breite Donaubett aber und die Täler zum Strom hin sind dunkelblau. Das sind die Frühjahrsfelder. Dieses so merkwürdige, wie umgekehrt belichtete Bild sieht aus wie ein Negativ der wirklichen Landschaft. Ich bin noch nicht recht daran gewöhnt. Es ist überhaupt eine sonderbare Aussicht, die ich habe. Mein Fenster ist nicht viel größer als der Bildschirm eines Fernsehapparats, 2 Spannen im Durchmesser. Was darin erscheint, ist wie eine Vorführung und nicht wie Wirklichkeit. Auch wenn ich das Gesicht gegen die Scheibe lehne, um wenigstens den Fensterrand nicht zu sehen, wird es nicht anders.
13.51 Uhr.
Die Donau beschreibt einen großen Bogen. Im Tal Häuser, winzig, grau und weiß, eine immer dichter werdende Saat. Es sieht aus, als würde plötzlich der Boden fruchtbarer, denn die Häuser stehen wie die Pilze. Da kommt Belgrad, weithin ausgeschüttet an den Abhängen zur Donau hin. Irgendwo darin Tito mit seinem einsamen Versuch, die Welt zu verbessern. Wenn man die Stadt inmitten des dunklen, karstig sich abschließenden Landes sieht, begreift man, dass er eigentlich noch immer seine alte Partisanenrolle spielt. Jetzt zieht übrigens ein gelber Fleck langsam über das Land hin. Irgendwo ist die Sonne durchgebrochen. Wo der gelbe Fleck entlang zieht, entwickelt sich plötzlich das Negativbild. Es gibt Farben, plötzlich blaue Berge, plötzlich hellbraune Felder und Schieferdächer in den Dörfern. Er zieht weiter, dieser Fleck, aber es sieht aus, als ließe er eine Spur zurück.
14.55 Uhr.
Das ist Mazedonien. Ich weiß nicht, ob wir höher gestiegen sind, aber die Luft hat sich ganz verändert. Es ist jetzt intensiv blau mit einer Spur Milch darin. Man schaut wie auf den Grund eines Meeres. Nur wo die Landschaft heller ist, an den Westhängen der leeren Berge um diese Tageszeit, ist sie überhaupt sichtbar. Eine unterseeische Welt. Wir gehören nicht mehr recht dazu.
15 Minuten später montierte die Stewardess ein kleines Tischchen vor ihm auf die Lehnen seines Sessels und kam mit Kaffee. Das war es genau, wonach unserem Reisenden im Augenblick der Sinn stand. Er griff nach der Tasse, aber er hätte sich beinahe verschluckt. Die Tasse in der Hand saß er 3 Minuten lang wie versteint und starrte zum Fenster hinaus. Der Kaffee schwappte über und tropfte auf seine Knie. Er merkte es nicht. Er saß völlig starr, bis schließlich ein weicher Wolkenschaum über die Tragfläche des Clippers zog und das Fenster blind machte. Über dieses Ereignis heißt es in seinem Notizbuch:
Sie wird schon wieder trocken werden. Schlimmstenfalls kann man die Hose in New York auch über Nacht reinigen lassen. Aber was ich da draußen sah, werde ich nie vergessen. Für einen Moment war die Luft völlig klar. Wir standen über dem Vardartal und aus der Ferne kam schwarz der Golf von Saloniki auf uns zu. Die Stadt nur zu ahnen, aber zu linken die Chalkidike, weit bis zum Horizont vorgestreckt mit scharfen Rändern wie auf einem Kupferstich. Rechts über dem Golf war das Panorama illuminiert mit etwas Deckweiß. Ein paar merkwürdig geformte, weiße Berggipfel, frei in der Luft schwebend, denn in der Ferne waren das Land und der Golf eins. Die Schneegipfel des Olymp. Starr in der Luft. Und auch wir plötzlich starr in der Luft. Eine Minute lang. Dann drehte sich langsam die ganze Landschaft wie auf einer riesengroßen Scheibe, als wollte sie uns auch die andere Seite zeigen. Und da kamen die Wolken wieder.
Das Goldene Vlies sollte eigentlich innerhalb der nächsten Stunden in Istanbul landen. Aber es gibt nicht nur an der Isar-Nebel, sondern auch am Bosporus. Infolgedessen ging einige Zeit später die Stewardess durch die Maschine, neigte sich den Passagieren zu und verkündete, man werde in 10 Minuten in Athen sein. Nun, es soll hier nicht die Rede sein von den langen Gesichtern, die einige der Herrschaften zogen, welche eigentlich nach Konstantinopel wollten. Noch von den Strahlenden der anderen, die nach Indien reisten, unterwegs aber gerne einen kurzen Blick auf das klassische Altertum mitnahmen. Was unseren Reisenden speziell betrifft, so zeigte er keine besondere Gemütsbewegung. Er wäre gern nach Istanbul gekommen, aber auch Athen war ihm lieb. Rundheraus, es war ihm überhaupt alles lieb, was kam. Er hat darüber Näheres in sein Notizbuch geschrieben.
Das Faszinierende ist dieser unglaubliche Film, der da vor meinem Fernsehfenster abläuft. Ich meine, dass da ein Film abläuft, ohne Schnitt von einer Szene zur anderen überblendend. Was gespielt wird, spielt dabei gar keine große Rolle. Es geschieht ja doch andauernd etwas und immer etwas Unglaubliches.
Immerhin, er bereitete sich für die Landung in Athen vor, indem er aus seiner Reisetasche das Fernglas hervorkramte und bereithielt. Er wusste, dass man Athen nur für einen Augenblick sehen kann, von welcher Richtung man auch nach Attika kommt. Und für diesen Augenblick wollte er gerüstet sein.
Indessen ging die Maschine tiefer, unter die Wolken. Man überflog Skyros, Andros, Gyatos und Chios, die vielfingerigen, scharfkantigen Inseln, die wie eine Saat von Ahornblättern auf der Ägäis treiben. Man bekam den Hymettos in Sicht, den hohen, veilchenfarbenen Rücken von Attika. Dann kam die Sekunde. Piräus erschien, Phaleron und dahinter der weite, kupferrote Kessel von Athen, begraben unter einem homerischen Seesturmhimmel.
Da hatte er das Glas vor den Augen und suchte. Und er fand leicht, was er suchte. Denn in der Mitte der Stadt war es trotz des tintenschwarzen Himmels hell. Von der Akropolis her, vom Marmor des Parthenon-Tempels. Und wie er den Parthenon gefunden hatte, war es ihm, als sähe er wirklich auch die kleine, spitze, schwarze Zunge, die hinter dem Parthenon in den Himmel leckt, die Zypresse. Es war ihm wirklich, als sähe er sie.
Und unter dieser Zypresse, unter dieser schwarzen Zunge, die den Himmel leckt, hatte er eines Nachmittags geschlafen. Im Kamillenkraut, das die Marmortrümmer überwuchert. Es war wunderbar warm. Die Zypresse gab einen Zeigefinger voll Schatten, aber das Geröll schmorte sacht, denn die Sonne hatte einen halben Tag lang drauf gebrannt. Er schlief ziemlich lange und wachte nur langsam auf. Und wie er dann noch mit geschlossenen Augen lag, ohne einen klaren Gedanken in seinem Sinn, wo in aller Welt er eigentlich war, und wie er nur da lag, warm, halb wach, in all dem Kamillengeruch, da hörte er plötzlich eine Stimme, eine Frauenstimme, die Liebesstimme einer Frau. Und die rieselte und ging schnell, und er verstand kein Wort und hörte sie nur rieseln, schnell und verliebt. Und das war das Wunderbarste, was er je gehört hatte. Und wie er sich nun wirklich zu fragen begann, wo in aller Welt er denn wäre, da brach die Stimme, dieselbe Liebesstimme, plötzlich in einen großen, hallenden Klageruf aus. Da wurde es dunkel und der Ruf hallte, der wie ein Schmerzensschrei klang. Aber das Echo hatte ihn noch nicht verloren, als das Rieseln schon wieder anhob und schnell dahinging, bis wieder der Schrei kam, dem wieder die Liebesstimme folgte. Er hob den Kopf und spähte durchs Kamillenkraut. Da sah er sie. Sie saß da auf einem Stein und neben ihr saß ein Mann. Eine Frau. Und im Schoß hielt sie schräg einen großen Korb voll Orangen. Aber ihr Klageruf lockte keinen Käufer an. Denn es war niemand auf der Burg von Athen während des Pansmittags. Niemand außer den Schläfern im Kamillenkraut und außer den Wächtern, die schliefen im Schatten der Säulen, und außer den Mann an ihrer Seite. Aber den rief sie nicht. Den liebte sie ja. So kam es, dass man die Lieblichkeit und die Klage aus einem Munde hörte.
Und es war dem Reisenden wirklich, als sähe er die Zypresse für einen Augenblick. Bis schließlich das Flugzeug sich wendete und auf dem Flugplatz östlich von Phaloran niederging. Die Passagiere stiegen aus und schritten über den Platz, der mit den rostig scheppernden Eisenplatten amerikanischer Feldflugplätze belegt ist, und rochen in die griechische Luft. Die war weich und wohltätig und anders als die Münchner Märzluft, die sie zu Mittag gerochen. Und anders auch als die säuberlich aufbereitete, wohltemperierte Pressluft, die sie im Flugzeug genossen hatten.
Aber die athenischen Beamten, Grenzpolizisten und Oberkellner im Flugplatzrestaurant wussten nicht recht, was sie mit diesen unerwarteten Gästen anfangen sollten, die keine griechischen Visa, kein griechisches Geld hatten und auch gleich weiter wollten. Sie betrachteten sie wohlwollend, aber inkommodiert, ganz wie die Matrosen jene fremden Zugvögel anschauen, die unversehens und mitten auf See über ihre Schiffe herfallen, nur um sich für eine Stunde zu verschnaufen. Ganz interessant, aber hinterher muss man das Deck abspülen. Immerhin, sie gaben ihnen ein Abendbrot und gar kein schlechtes.
Und die Reisenden aßen. Und unser bestimmter Reisender nützte die Gelegenheit, um einem jungen kanadischen Ehepaar das Rezina-Trinken beizubringen. Die Rezina, Sie wissen, ist ein Weißwein, der über Tannenharz zubereitet wird und daher nach Terpentin schmeckt.
Der Kanadier sagte:
Sehr bemerkenswert, aber eigentlich schade um den Wein.
Der Reisende legte sich ins Zeug für die griechische Sache, sprach von Leuten und Sitten, vom Klima, vom herb schockierenden Charakter des ganzen Landes und so weiter, bis die Dame ihn fragte:
Sind Sie Grieche?
Oh nein, sagte der Reisende, informierte sie über seine Nationalität und erzählte ihr, dass er nur Athen ein wenig kenne.
Dann sprechen Sie aber wohl wenigstens Griechisch.
Auch das nicht. Lediglich etwas Altgriechisch, hatte er in der Schule gelernt. Andra moene pemusa, polytropon hos und so weiter. Nicht der Rede wert, immerhin.
Ein Humanist also. Dann können Sie sicher das da lesen.
Sie zeigte durchs Fenster, wo drüben über der Straße, beleuchtet von einem kleinen Scheinwerfer, eine weiße Mauer stand, auf der etwas aufgeschrieben war mit dem Buchstaben des Sophokles und der Sappho. Der Reisende suchte sein griechisches Alphabet zusammen und buchstabierte Autokineterion. Autokineterion.
Und was heißt das, Sie Humanist?
Der Reisende überlegte eine Weile. Schließlich sagte er, wenn er richtig unterrichtet sei, so bedeutet das ungefähr so viel wie Autofriedhof.
Bitte zum Flugsteig begeben.
22:05 Uhr.
Wie gut, dass ich während der letzten Woche Abend für Abend in den Atlas geschaut habe. Ich kann nun die Welt fast auswendig und die Lichter, die nun in der nächtlichen Ägäis auftauchen, haben alle ihre Namen. Das sind die Inseln.
Ägina,
Kytnos, Seriphos, Paros, Naxos,
Kos.
Ganze Sternbilder im Meer.
Und es machte gar nichts aus, als er sich einmal versah und Ios mit Amorgos verwechselte. Es waren Sternbilder.
Dann kam die türkische Küste und Lichter und drüber die dunkle Last der Taurusberge und eben nun Zypern.
Und da Beirut. Landung um 22.43 Uhr. Und aus der Flugplatzhalle tönte orientalische Radiomusik.
Aber diese Musik war auch so ziemlich die einzige Begegnung mit dem Morgenlande, die unser Reisender hatte. Für Beirut hatte der Fahrplan eigentlich einen halben Tag Aufenthalt versprochen. Doch nun rächte sich die Münchner Verspätung. Es war nicht Tag im Morgenland, als man eintraf, sondern Nacht. Und man blieb nur für 60 Minuten.
So irrte er durchs Gelände. Bei den Polizisten vorbei, beim Quarantänebeamten und beim Zoll.
aber die gehörten zur Internationale der Beamtenschaft und goldenen Knöpfe. Und unser Reisender war gerade auf Nationales aus. Auf Häse, Turbans, Krummschwerter und verschleierte Augen. Nun, ganz ohne Glück war er nicht. Er hörte Stimmen, ging innen nach und fand in der Küche zwei orientalisch feurige Bäcker. Die lasierten Cremeschnitten auf dem Küchentisch. Und der Reisende trat zu ihnen und aß gleich drei, direkt vom Blech. Danach...
Pan American World Airways annonce le départ de leur vol numéro 4 autour du monde de Beyrouth à Karachi.
Immerhin hielt das Morgenland noch eine Überraschung für ihn bereit. Als er nämlich wieder in der Kabine des Goldenen Vlieses saß und schon ein wenig schlafen wollte, fiel ihm etwas ein. Er sagte sich, morgen früh wollen sich alle rasieren. Besser du besorgst das jetzt. Also nahm er sein Wachstuchbeutelchen mit den nötigen Utensilien und ging in den Waschraum. Dort seifte er sich ein, ausgiebig, schaute dabei in den Spiegel, warf auch zwischendurch einen Blick durchs Fenster in der Wand, aber dort war nur Nacht. Und unter der Nacht liegt die Wüste, sagte er sich. Und so setzte er die Klinge an die Wange. Aber plötzlich
verwandelte sich das Bullauge in das Schaufenster eines Juwelierladens. Ungeheure Geschmeide blitzten auf. Agraffen, Perlenschnüre, Colliers, ein großer Funkelzauber.
Er griff sich an den Kopf und sagte sich, das muss doch eine Stadt sein, eine große. Aber hier in der Wüste, 20 Minuten östlich von Beirut, das kann doch nur...
Damaskus sein.
Damaskus also. Die Hand mit dem Rasierapparat senkte sich. Der Reisende schaute zum Fenster hinaus. Damaskus also.
Damaskus mit den Karawansereien für die Händler aus Katai.
Damaskus, wo Saulus lag, blind, nachdem Gott ihn geschlagen
hat. Damaskus, wo der Kalif wohnte.
Damaskus von den Kreuzrittern belagert.
Tamaran, den Mongolen zerstört.
Und immer wieder auferstanden.
Der Rasierschaum auf den Wangen des Reisenden erstarrte. Er rührte sich nicht.
Bis der unbekannte Juwelier ein Stück nach dem anderen aus seinem Fenster nahm und nur das schwarze Samtpolster zurückblieb.
Da wusch er sich das Gesicht, trocknete sich ab, verpackte sein Rasierzeug in dem kleinen roten Beutel mit den weißen Punkten und ging zu seinem Platz zurück, leise, um die Mitreisenden nicht zu stören, die schon schliefen.
Allerdings blieb die Ergriffenheit nicht ohne Folgen. Am anderen Morgen stutzte die Stewardess, als sie ihm das Frühstück brachte, näherte sich seinem Ohr und flüsterte.
Darf ich Ihnen etwas ganz Persönliches sagen, Sir?
Aber natürlich, sagte der Reisende. Bitte schießen Sie los.
Dann, ja, ich glaube, Sie haben sich nur auf der linken Seite rasiert. Die rechte Backe ist noch ganz schwarz.
Donnerstag um 4.50 Uhr.
Es ist schwer, wach zu bleiben. Mal eine Stunde, aber nicht fest einschlafen. Jede Stunde, die ich verschlafe, macht mir die Welt kleiner. Wirklich bin ich vorhin auch aufgewacht, als in der Wüste die dämmerigen Lichter von Basra erschienen und gleichzeitig schimmerte es schwach auf der schwarzen Erde, zwei Schlangen vom Nordwesten kommend und sich vereinend, Euphrat und Tigris. Bald danach begann der Persische Golf. Jetzt ist alles aus, nur ein paar Sterne noch, nicht viele, und jeder hängt an einem kleinen, milchigen Hof wie an einem Fallschirm. Es sagt mir gar nichts mehr, dass 5000 Meter unter uns die Erde sich langsam nach Westen dreht. Wir fliegen mitten im Raum.
Um 5.35 Uhr.
Ich bin tatsächlich noch einmal eingeschlafen. Aber nun muss es bald soweit sein. Ich will sehen, wie es in der Wüste Tag wird. Über uns hängt schon ein schwacher, grüner Schein im Raum. 20 Minuten noch.
Damals, als ihr Schiff in der Nacht an die Küste von Chile kam, ankerten sie eine Meile vor Taltal und konnten nicht an Land. Da ging er auf die Brücke und schaute sich die Stadt durchs Fernrohr an. Wenig Licht in den Gassen. Ein Auto kommt mit abgeblendeten Scheinwerfern den Strand entlang, biegt in die Hauptstraße ein, durchfährt die Stadt, kommt an den Abhängen unter den Kordilleren noch einmal in Sicht und verschwindet. Das Fernrohr sucht, aber es fängt das Auto nicht wieder ein. Doch die Kordilleren sind zu sehen, eine Silhouette aus ausgesparten Sternen. Die Luft ist vollkommen klar. Die Sterne senken sich hinter den schartigen Grat des Gebirges wie hinter eine Kulissenkante. Im Fernrohr sind es nur schimmernde Punkte, alle Sterne, soweit das Fernrohr den Himmel auch absucht. Nur der Mond. Da stürzt eine Flut von weißem Licht auf den Mann am Fernrohr herein. Es ist ein Halbmond. Die Landschaft seiner hellen Flächen strahlt. Eisig helle Wüsten und Kratergebirge. Leer. Nichts als das weiße Licht. Aber auch die Nachtländer des Mondes sind zu sehen. Auch hier Gebirge. Und eine schwarze Totenstille. Die Grenze zwischen beidem, zwischen Tag und Nacht, ist sauber gezogen. Nur an einer Stelle ist sie unterbrochen. Da erhebt sich auf der Nachtseite ein riesiges Gebirge und die Sonne hat seinen obersten Kamm erfasst. Dort oben, auf den Graten und Sätteln dieser Bergkette, beginnt der Morgen. Dort gibt es einen gewaltigen, umwälzenden Sonnenaufgang. Der Bergkamm glüht. Aus der Todesschwärze wird ein weißer, gnadenloser Tag. Die Sonne geht auf über einem Mondberg. Aber die Verlassenheit wächst.
Und da ist die Sonne, 6:02 Uhr. Der Morgen kam aus dem Himmel wie ein leuchtender Gasevorhang, sank herab, smaragdgrün, solange er frei in der Luft schwebte, aber wo er die ungeheure Bergmauer der persischen Küste berührte, da wurden die Berge glühend rot. Wie Lava sank die Glut an den Abhängen herab bis ins Meer. Die ganze Verwandlung dauerte 2 Minuten. Die Sonne steht noch nicht höher als eine Handbreit über der Kimm und doch ist sie schon weiß und brennt und versenkt das Land. Ein weiter Blick nach Persien hinein. Berge und dürre Täler, alles wie aus gebrannter Schamotte. Ich nahm mein Glas vor die Augen und suchte die Küste ab. Hier leben doch Menschen. Mein Atlas sagt, es kämen wenigstens 9 auf einen Quadratkilometer. Sie müssen doch Dörfer haben oder Wege wenigstens, wer weiß wohin. Aber nichts. Endlich unten am Strand 2 Punkte. Weiß. Ich bekomme nicht heraus, was es ist, aber ich beschließe, es 2 Menschen sein zu lassen.
Um 7:50 Uhr.
Persien wandte sich ab von unserem Kurs. Dafür schwang sich von Steuerbord Arabien herein. Die Piratenküste von Scharia. Wüste, platt, gelbgrau. Dann doch ein grünlicher Fleck, Palmen darin, ein paar graue Hütten, eine Oase. Und durch die Oase zieht ein Weg, der sich auf beiden Seiten in der Wüste verliert.
Um 7:58 Uhr.
Die Berge von Oman verdrängen die Ebene. Da gibt es sogar einen Fluss. Er ist trocken, aber ein grüner Streif zieht sich den Grund des Flussbetts entlang. Und aus dem Gebirge, ich traue zuerst meinem Glas nicht, aber aus dem Gebirge kommt eine Karawane. Eine lange, lose Kette, 20, 30 Kamele. Und wie ich die Tragtiere sah, war mir auch, als könnte ich Menschen sehen. Weiße Punkte neben den Kamelen. Die strebten zum Fluss, aber es schien mir, als kämen sie keinen Schritt voran. Erst jetzt sah ich ein, wie groß die Wüste ist.
8:30 Uhr.
Die Gebirge von Oman wurden sehr mächtig. Morgennebel stand in den Tälern. Dann stürzten sie steil ab ins Meer und von der anderen Seite kam Persien wieder in Sicht. Wir fliegen die Küste entlang, noch immer leeres Bergland. Die Stewardess hat mir mit dem Frühstück eine Zeitung gebracht. Sie ist von gestern und Beirut an Bord gekommen. Französisch. Ich habe alle Mühe, ein wenig davon zu entziffern. Einer von diesen Punkten da unten hat einen anderen Punkt erschossen. Gestern, da steht es.
Teheran, 7. März. Der persische Ministerpräsident Ali Rasmara wurde in den Vormittagsstunden in der Nähe der kaiserlichen Moschee von 4 Männern angefallen, die vermutlich einer nationalistischen Sekte angehören. Einer der Attentäter schoss ihn nieder. Ein Kommuniqué des Schah fordert alle Gouverneure des Reiches auf, äußerste Wachsamkeit walten zu lassen. Dennoch wird mit der Möglichkeit eines Aufstandes im ganzen Lande gerechnet.
Was diese Punkte da unten für eine Macht haben, über ein so leeres Land.
Karachi um 10 Uhr.
In der Nähe des Flugplatzes ein winziger Garten. 4 Palmen, etwas Rasen, ein Steinwall ringsum. Die Vormittagshitze braust auf die harten Palmblätter herab. Die Luft summt. In einer Ecke des Gartens sitzt ein halbnackter Junge Schösslinge in die schattige Erde. Aber ehe er sie einsetzt, füllt er die Pflanzlöcher mit Wasser aus einer alten Gießkanne.
Auf dem Gartenweg gehen unser Reisender und ein hochgewachsener Mann langsam auf und ab. Der Fremde trägt einen kantig gestutzten Bart. Er sieht aus wie ein Beduine, spricht aber Deutsch.
Muhammad Assad, Jahrgang 1900, Wiener. Nach 1920 Journalist in Berlin. Expeditionen nach Palästina, Syrien, Arabien, Persien, Afghanistan. Er schreibt ein Buch, Unromantisches Morgenland, und tut Ende der 20er Jahre etwas seltsam Romantisches. Er verlässt Europa, wie viele andere auch. Aber er allein geht in die ungewöhnlichste Himmelsrichtung. Er tritt zum Islam über und geht an den Hof von Ibn Saud. 3 Jahre Mekka, dann geht er nach Indien, schreibt Bücher über den Islam und übernimmt bei der Gründung von Pakistan ein hohes Staatsamt. Sieht aus wie ein Beduine, kann aber Deutsch sprechen.
Er bückte sich und griff mit der Hand in die Gießkanne, hob eine Hand voll Wasser heraus und schaute auf den kleinen Wasserspiegel. Er sagte zu dem Reisenden,
»Kommen Sie auf dem Rückweg hier wieder vorbei?«
Der Reisende verneint.
»Ich hätte Ihnen gern Kaschmir gezeigt.«
Bei dem Wort Kaschmir entsteht ein leuchtend grüner Fleck im Gehirn des Reisenden. Er denkt, »Mein Gott, Kaschmir ist doch der große Traum in diesem ganzen Riesenland.«
»Dann vielleicht nächstes Mal.«
»Gewiss«, sagt der Reisende, »vielleicht nächstes Mal.« Aber in seinem Sinn denkt er, was wird bis dahin aus Kaschmir geworden sein? Indien beansprucht es für sich, Pakistan beansprucht es für sich. Er hat vorhin den Satz gehört, wer Kaschmir hat, hat unser Wasser. Unsere Flüsse kommen aus Kaschmir. Und wie der Mann, der wie ein Beduine aussieht, den Arm jetzt ausstreckt, das Wasser in seiner Hand ein wenig knetet und dann sacht über dem Gras ausschüttet, ohne Pose nur, mit der natürlichsten Sorgfalt, versteht der Reisende mit einem Mal, was es heißen will, wenn in Pakistan jemand sagt, unser Wasser.
Ernst Schnabel, Interview mit einem Stern. Es sprachen Herdi Krüger, Heinz Klevenow, Eduard Marx, Heinz Klingenberg, Vera Schuld, Ruth Pölzig, Ernst Schnabel und viele andere. Komposition Johannes Aschenbrenner. Regie Fritz Schröder-Jahn. Produktion NWDR 1951.